kommt wahrscheinlich eine Fraktion in den USA an die Macht, die verstanden hat, wenn schon die multipolare Welt kommt, dann wollen wir sie anführen. Und die multipolare Welt hat halt eine ganz andere Logik als die bipolare Welt oder die unipolare Welt. Und wir haben aktuell Angst, dass wenn dieses Narrativ zusammenbricht, der Westen geschlossen gegen Russland, dass sie dann erstens sozusagen arbeitslos werden, dass sie als Politiker überflüssig werden, zu einer Last werden und dass es vielleicht auch eine Aufarbeitung irgendwann gibt, was da eigentlich passiert ist mit dem Kiewer Maidan 2014 oder auch schon 2004 oder auch mit anderen Dingen, die in den letzten Jahren in der westlichen Welt passiert sind. Ich sage nur sozusagen die Corona-Krise, die Impfungen und so weiter. Da gibt es ja sehr viele Altlasten, die unter dem Teppich liegen.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich zunächst wieder bei Ihnen bedanken, denn nur dank Ihrer Unterstützung ist ein Gespräch wie das heutige und all meine anderen Gespräche nur möglich. Alle Informationen zu Spenden und weiterer Unterstützung meiner Projekte finden Sie in der Videobeschreibung des Kanals. Ja, und nun komme ich zu meinem heutigen Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Geschichtsphilosophen und Publizisten Dr. Hauke Ritz. Schönen guten Tag, Herr Ritz.
Ja, mit dieser Bezeichnung Geschichtsphilosoph hadere ich ein bisschen. Ich weiß nicht, wann die mir angehängt worden ist.
Was sind Sie, wenn Sie kein Geschichtsphilosoph sind, was sind Sie dann? Als was würden Sie sich präzise beschreiben?
Ich bin Doktor der Philosophie und ja, ich habe mich viel mit Geschichtsphilosophie befasst, aber sozusagen das Etikett Geschichtsphilosoph finde ich ein bisschen komisch.
Okay, weil wenn man Ihr Buch liest, könnte man schon zum Eindruck kommen, dass Sie Geschichtsphilosoph sind, bei dem historischen Wissen, was Sie da mitbringen.
Na, ich denke halt, richtige Philosophen sind Kant, Hegel, Adorno und ich bin jemand, der in der Philosophie promoviert hat und jetzt anwendet. Aber sozusagen für den Status des Philosophen, dazu bedarf es noch mehr.
Herr Ritz, ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Wir sind hier im Herzen von Berlin. Anlass unseres Gespräches ist Ihr Buch Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas. Ich kann das auch einmal hier in die Kamera halten. Im September letzten Jahres im Promedia Verlag in Wien erschienen. Mittlerweile auch in der zweiten Auflage, in der überarbeiteten Auflage erhältlich. Darüber möchten wir heute sprechen. Sie befassen sich dort mit der zentralen Frage, woher der Hass gegenüber Russland kommt und dieser Hass gegenüber Russland, diese Abwertung, diese generelle Abneigung alles Russischen ist, denke ich, aktuell relevanter denn je, wenn wir uns mit den politischen gegenwärtigen Entwicklungen befassen. Ja, deswegen vielleicht zu Beginn, wenn wir die letzten Wochen verfolgt haben, rund um den Eklat im Weißen Haus mit Zelensky, um das Programm Rearm Europe von Ursula von der Leyen, um Europa für einen möglichen Krieg mit Russland aufzurüsten. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Was löst das Ihnen aus, wenn Sie derartige Sätze von der Kommissionspräsidentin oder auch vielleicht von einem deutschen Bundeskanzler gegenüber Russland hören?
Ja, das stößt mich natürlich ab. Ich bin in einem anderen Land aufgewachsen, das sich das Versprechen gegeben hat, dass es nie wieder einen Krieg gegen Russland geben sollte und dass man Abstand nimmt von allen geopolitischen Zielen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und Russland hat uns die Wiedervereinigung geschenkt. Also das stößt mich natürlich ab. So etwas darf eigentlich nicht passieren. Und dass diese Konfrontation, dass die vielen jetzt wieder logisch erscheint, liegt eben auch daran, dass wir ein vollkommen falsches Russlandbild hier in Deutschland haben, was natürlich auch bewusst über Propaganda hergestellt worden ist.
Und wenn wir uns jetzt die Beziehung zwischen dem Westen und unserem engsten Verbündeten, früher war das zumindest Russland, anschauen und das in Kontext setzen mit der Präsidentschaft von Donald Trump, der ja darauf aus ist, diesen Krieg in der Ukraine mit Friedensverhandlungen, mit Diplomatie zu beenden. Es steht womöglich bald ein Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin bevor. Begrüßen Sie da diese Entwicklung oder macht Ihnen dieser Bruch der transatlantischen Beziehungen Angst?
Nein, der Bruch mit der transatlantischen Beziehung macht mir gar keine Angst. Wir sind leider noch weit weg, weit davon entfernt von einem solchen Bruch. Ich denke, deutsch-amerikanischen Beziehungen sind gut, wenn sie schlecht sind. Wir benötigen Unabhängigkeit von den USA, wir benötigen Abstand. Natürlich begrüße ich, dass Donald Trump jetzt sozusagen Friedensverhandlungen einleitet. Und die Russen, denke ich, sind auch dazu bereit. Sie haben das immer wieder bekundet und auch praktisch bewiesen, dass sie für eine diplomatische Lösung zur Verfügung stehen. Natürlich sind jetzt durch diesen Krieg Bedingungen entstanden, die dann auch in den Verhandlungen von russischer Seite besprochen werden muss. Also Russland möchte die Garantie haben, dass die Ukraine nie wieder sozusagen gegen sie in Stellung gebracht werden kann. Und das setzt natürlich eine neutrale und auch weitgehend unbewaffnete Ukraine voraus. Und da muss man noch gucken, ob sich die Amerikaner darauf einlassen werden. Die Europäer spielen in dieser Hinsicht, denke ich, keine Rolle mehr. Die können jetzt natürlich irgendwie aufrüsten. Erstens aber solche Aufrüstungsprogramme, die kann man nicht in einem Jahr vollziehen. Das ist sozusagen, da muss man 10 Jahre vorher anfangen. Das heißt, vielleicht können die Europäer innerhalb von 10 Jahren aufrüsten, aber dann stellt sich immer noch das Problem, dass die ganze Mentalität hier in Europa für Kriegsführen nicht geeignet ist, denn dafür braucht man irgendwie relativ geschlossene, also Gesellschaften, wo die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft funktioniert, und das ist ja gegenwärtig in Europa nicht der Fall. Die Gesellschaft ist gespalten, jeder kann das in seiner eigenen Familie sehen, das heißt, eine so gespaltene Gesellschaft, die kann 800 Milliarden und meinetwegen auch das Doppelte ins Militär stecken, es würde nicht jetzt zu einer verteidigungsfähigen oder auch Gesellschaft führen.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt.
Eine zentrale Frage, die sich jetzt natürlich auch im Zuge dieser gegenwärtigen Entwicklung stellt, ist, inwiefern sich die multipolare Weltordnung unter dem Präsidenten Donald Trump vielleicht weiter vertiefen wird. Denn Donald Trump sieht ja oder kennt zumindest an, dass die unipolare Weltordnung unter Herrschaft der USA zu Ende ist. Also wie sehen Sie das? Wird die multipolare Weltordnung unter Donald Trump noch vertieft werden?
Ja, ich denke, das steht eigentlich dahinter, hinter diesem Politikwechsel. Die Amerikaner haben erkannt, dass sich die multipolare Welt nicht aufhalten lässt. Bisher haben sie sich sozusagen mit Händen und Füßen dagegen gestemmt. Möglicherweise wollte Donald Trump in seiner ersten Amtszeit auch schon diese Wende einleiten. Es war auch damals schon absehbar, dass die unipolare Welt nicht realisierbar ist. Aber damals waren Kräfte in der amerikanischen Bürokratie, im politischen Establishment, wollten es nochmal probieren. Und da war eben die Idee, wenn man Russland sozusagen in Anführungsstrichen besiegen, also eine strategische Niederlage zufügen könnte, ist sozusagen als geopolitischer, so schwächen könnte, dass es als geopolitischer Akteur ausscheidet, dann wären die USA danach in der Lage gewesen, sozusagen sich China zuzuwenden. Und China ist aufgrund seiner großen Bevölkerung von 1400 Millionen Menschen sehr verwundbar. Da müssen sozusagen, die kann man nur ernähren, wenn die Handelsbeziehungen stimmen, wenn die Nachschubwege offen sind. Und deswegen hätte man China sozusagen erpressen können. Aber eben Russland nicht, das sich sozusagen autark selbst ernähren kann. Und von dieser Hinsicht war sozusagen diese Konfrontation mit Russland war sozusagen die eine Konfrontation, die dem Westen sozusagen die Dominanz in der Welt wieder sichern sollte. Wenn, so nach dem Motto, wenn wir Russland in die Ecke drängen können, dann können wir auch danach China in die Ecke drängen und danach auch Indien. Und dann haben wir die globale Dominanz für das 21. Jahrhundert. Und das ist jetzt schon im Ansatz gescheitert. Diese Strategie erklärt auch, warum China und Indien Russland unterstützt haben oder zumindest sich nicht an den Sanktionen beteiligt haben, weil sie durchaus verstanden haben, wenn Russland eine strategische Niederlage zugefügt wird, dann sind sie als nächstes dran. Und dieses Projekt ist jetzt gescheitert. Russland gewinnt diesen Krieg. Die Sanktionen haben relativ wenig Auswirkungen auf Russland gehabt. Mhm. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine Fraktion in den USA in die Macht, die verstanden hat, wenn schon die multipolare Welt kommt, dann wollen wir sie anführen. Mhm. Und die multipolare Welt hat halt eine ganz andere Logik als die bipolare Welt oder die unipolare Welt. In der bipolaren Welt des Kalten Krieges, da konnte man sozusagen eiserne Vorhänge aufbauen, da konnte man sozusagen Konfrontationsweltbilder aufbauen. Das gleiche auch in der unipolaren Welt. Aber in der multipolaren Welt gewinnt derjenige, der sich auf Kooperation einlässt. der Handelsbeziehungen etabliert, der Bündnisse, also Vertrauensbeziehungen aufbaut. Und jetzt müssen sich die USA auf die multipolare Welt einlassen. Und das heißt, sie müssen, und das fällt ihnen wahnsinnig schwer, weil sie halt natürlich diesen nationalen Mythos seit 200 Jahren haben, dass sie irgendwie ein besonderes Volk sind und anderen Völkern die Freiheit bringen und dadurch auch immer empfänglich waren für Feindbilder und die ja auch immer wieder aufgebaut haben. Und nun müssen sie, wenn sie in der multipolaren Welt bestehen wollen und wenn sie dort auch eine gute Position haben wollen, müssen sie quasi die Ersten sein, die jetzt auf Kooperation setzen. Und das scheint Donald Trump, man muss noch abwarten, was jetzt die nächsten Wochen passiert, aber er scheint in diese Richtung zu steuern.
Demgegenüber steht ja die Tatsache, dass er massive Strafzölle verhängt gegenüber auch chinesischen Produkten, gegenüber kanadischen und mexikanischen Produkten. Also jetzt sagen Sie, im Grunde genommen hat die neue US-Administration um Trump erkannt, dass die multipolare Weltordnung sich nicht mehr aufhalten lässt und sie nun diese multipolare Welt anführen wollen. Aber dennoch stellt sich mir jetzt ja die zentrale Frage, der Endgegner der USA hieß es, zumindest in vielen meiner Interviewgesprächen, ist China unter Trump. Jetzt sagen Sie, nein, das Projekt ist gescheitert. Ja, in Anbetracht dieser Strafzölle auch gegenüber China, würden Sie sagen, man will da jetzt Handel durch Wandel? Also ich verstehe da noch nicht ganz Ihre Position.
Ja, die Strafzölle, also er spricht ja auch von Zöllen gegenüber Europa oder gegenüber Kanada und so weiter. Das heißt, wenn jetzt die multipolare Welt kommt, dann muss man natürlich auch die Globalisierung teilweise rückgängig machen, da muss man entglobalisieren, da muss man Industrie sozusagen zurückbringen und da helfen natürlich Zölle. Die Frage ist, ob der Übergang sozusagen, die Zölle helfen zwar bei der Reindustrialisierung, aber ob nicht der Übergang dann mit Inflationseffekten einhergeht und vielleicht die Wirtschaft zu stark durcheinander bringt, das bleibt noch abzuwarten. Allerdings, man sieht ja auch daran, dass sich die USA unter Trump auf die multipolare Welt einlassen, sieht man ja auch daran, dass sie plötzlich jetzt die nahe Region, der nordamerikanische Kontinent, in den Fokus rückt. Dass sie plötzlich sagen, sie wollen sich vielleicht mit Kanada zusammentun, Kanada so ein Bundesstaat der USA werden oder Grönland oder der Panama-Kanal muss wieder von den USA kontrolliert werden. Das zeigt sozusagen, sie wollen sich sozusagen auf ihren Raum zurückziehen, ihn quasi zu einer Festung ausbauen, zu einer Plattform, von der sie aus dann in der multipolaren Welt agieren. Gleichzeitig wird das Engagement mit den Europäern reduziert. Da wurden auch schon ein Militärstützpunkt in Griechenland geschlossen, der wohl sehr entscheidend war für die Unterstützung der Ukraine. Das heißt, man gibt diese globalen Ambitionen jedenfalls für eine gewisse Zeit auf, um eine Heimatbasis aufzubauen. Die USA haben ja auch enorme Ressourcen im Nahen Osten investiert in den letzten 30 Jahren, überall in der ganzen Welt. Das war sehr teuer. Und nun wollen sie sozusagen diese Ressourcen zurückleiten in ihr eigenes Land. Damit sind die Europäer auf sich alleine gestellt. Wenn die Europäer auf sich alleine gestellt sind, dann werden sie merken, dass sie nicht in der Lage sind, mit Russland in eine Konfrontationsbeziehung zu treten. In keinster Weise, auch jetzt dieses ganze Gerede von den Atomschirmen der Franzosen oder Briten auf die EU das sind Blütenträume. Die werden sozusagen zerplatzen wie eine Seifenblase. Denn man muss sich vergegenwärtigen, Frankreich hat irgendwas zwischen 300 und 400 Atomsprengköpfen. Vielleicht sind es auch sogar unter 300. Bei Großbritannien ist es ähnlich. Ja, und Russland hat 6.000 oder 5.000. Sozusagen.
Genauso viel wie die USA.
Ja, genau. Das heißt, wenn jetzt sozusagen die Franzosen sagen, wir bedrohen euch mit unserem Atomschirm, dann richtet halt Russland seine Atomraketen ausschließlich auf Frankreich aus. Und dann ist da eine solche Disparität, dass jetzt Frankreich sagen müsste, okay, wir brauchen jetzt auch 6.000 Atomsprengköpfe. Und das ist in einem nicht so großen Land wie Frankreich fast gar nicht möglich, die überall zu stationieren. Und dann würde ein solches enormes Sicherheitsrisiko für Frankreich entstehen und die Volkswirtschaft Frankreichs wäre vielleicht gar nicht in der Lage, diese Last zu tragen, denn sozusagen Atomwaffen zu produzieren, zu entwickeln, die ganze Kontrolle der Atomwaffen sicherzustellen, das spaltbare Material immer wieder auszutauschen und frisch zu halten, das ist enorm teuer. Eine riesige Infrastruktur ist damit verbunden. Und das heißt, angesichts dieser Kosten und des Sicherheitsrisikos, das dann entsteht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann die Entspannungspolitiker in Frankreich oder auch in der EU die Oberhand gewinnen und sagen, lass uns mal wieder über Abrüstung reden. Ja.
Aber die für mich eigentlich zentrale Frage ist ja, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass das, was hier gerade passiert, erschreckende Parallelen zu 1945 2014 und dem darauffolgenden Geschehen hat. Und was ja damals zu erkennen und zu beobachten war, war diese Kriegshysterie, diese Kriegsbegeisterung im Volk, in der Politik, in den Medien, die jetzt ja heute hier in, zumindest in Europa in weiten Teilen auch wieder zu erkennen ist. Also woher kommt denn diese aktuelle, diese gegenwärtige Hybris Europas zu glauben, man könne jetzt da Russland atomar oder militärisch besiegen?
Naja, also beim Ersten Weltkrieg gab es eine gewisse Kriegsbegeisterung, aber wo das auch teilweise in der Forschung wieder in Frage gestellt wurde. Im Zweiten Weltkrieg ist es nicht ganz so eindeutig und man muss sich immer fragen, letztlich gehen die Kriege von den Eliten aus und das ist auch heute so. Und jetzt in Bezug auf das heutige Europa, strategisch macht eine Konfrontation mit und geopolitisch macht eine Konfrontation Europas oder der EU mit Russland absolut gar keinen Sinn. Weil wir könnten ja Russland als Absatzmarkt gewinnen, wir könnten Rohstoffe dort nicht einkaufen, wir würden eigentlich viel mehr von der Kooperation profitieren als von der Konfrontation, die, wie eben schon gesagt, mit wahnsinnigen Kosten und Sicherheitsrisiken verbunden ist und uns auch vor anderen Teilen der Welt isoliert. Also ich meine zum Beispiel Afrika, da gibt es große Sympathien für Russland, weil Russland dort als antikoloniale Macht wahrgenommen wird, das gleiche in Lateinamerika, der arabischen Welt. So, und wenn wir jetzt als Europa in eine Konfrontation mit Russland treten, dann wird Russland große Teile dieser Gebiete auf seine Seite ziehen können und dann ist einfach Europa isoliert in der Welt und mit enormen Kosten behaftet. Also das ist alles ein Irrsinn. Und dass es jetzt trotzdem diese Konfrontationsrhetorik gibt, ist sozusagen nicht geopolitisch begründet. Es gibt kein wirklich geopolitisches Argument für die Konfrontation mit Russland. Es gibt andere Argumente, die mit dem gesamten Westen, da gehen wir später noch mal drauf ein, sondern diese Konfrontation ist allein und jetzt der Tatsache geschuldet, dass die Eliten in Europa transatlantische Eliten sind, die sozusagen herangezüchtet worden sind in erst im Kalten Krieg und dann in der Periode nach dem Kalten Krieg, wo ja die ganze Logik, Demokratie gegen Diktatur weiter sozusagen das große Narrativ war, das sozusagen auch mit politischem Aufstieg verbunden war. Und diese Eliten, die wir jetzt in Deutschland haben und wahrscheinlich auch in Frankreich haben, die haben einfach nichts anderes gelernt. Wir haben aktuell Angst, dass wenn dieses Narrativ zusammenbricht, der Westen geschlossen gegen Russland, dass sie dann erstens sozusagen arbeitslos werden, dass sie als Politiker überflüssig werden, zu einer Last werden und dass es vielleicht auch eine Aufarbeitung irgendwann gibt, was da eigentlich passiert ist mit dem Kiewer Maidan 2014 oder auch schon 2004 oder auch mit anderen Dingen, die in den letzten Jahren in der westlichen Welt passiert sind. Ich sage nur sozusagen die Corona-Krise, die Impfungen und so weiter. Da gibt es ja sehr viele Altlasten, die unter dem Teppich liegen. Und es existiert eine wahnsinnige Angst, dass jemand anfangen könnte, diesen Teppich hochzuheben. Und deswegen muss sozusagen, um die Karriere der politischen Klasse am Laufen zu halten, um sozusagen eine Auswechselung der Eliten zu verhindern, muss jetzt diese Konfrontation weitergehen. Und da hoffen wahrscheinlich die europäischen Eliten, dass wenn sie jetzt sozusagen die Fahne der Konfrontation eine Zeit lang tragen, irgendwann in den USA etwas passiert, Trump vielleicht abgesetzt wird und wieder die Kräfte das Ruder übernehmen, die unter Biden sozusagen das Zepter in der Hand geführt haben und dass auf diese Weise sie sozusagen ihr politisches Überleben hier in Europa sichern können.
Jetzt hatten Sie eben schon ausgeführt, dass Sie diesen transatlantischen Bruch nicht sehen, zumindest noch nicht in der Form, wie er jetzt von vielen Mainstream-Medien hier in Berlin herbeigeredet wird. Dennoch muss ich da nochmal widersprechen, weil Donald Trump hat ja auch schon enormen Druck auf Deutschland ausgeübt und beispielsweise angekündigt, dass wenn Deutschland seine Position im Ukraine-Konflikt nicht verändert und nicht auf den aktuellen Kurs der US-Administration aufspringen wird und sich zu Friedensverhandlungen bereit erklären wird, alle US-Soldaten, knapp 37.000 sind es, aus Deutschland abziehen wird. Danach würden wahrscheinlich auch Stuttgart und Rostock und womöglich viele andere US-Basen hier aufgekündigt werden. Also von daher, dieser Bruch ist natürlich noch nicht final durch, aber es ist doch klar erkennbar, dass da derzeit die USA und Europa konsequent getrennte Wege gehen. Oder sehen Sie das anders?
Ja, also erstmal muss man sehen, die USA sind mehr als ihre aktuelle Regierung. Also das ist ja sozusagen, man spricht es gibt sozusagen eine Bürokratie, es gibt große Konzerne, es gibt Banken und die Verflechtungen zwischen Europa und den USA sind so groß, dass selbst wenn jetzt sozusagen die bestehende Regierung die Truppen abzieht und ein paar Militärbasen schließt, die ganzen anderen Verflechtungen ja noch bestehen bleiben. BlackRock wird weiter investiert sein in deutsche DAX-Konzerne. Die ganzen Einflussnetzwerke sind ja noch da. Also sozusagen eine Abwicklung, die sozusagen eine Verbindung, die über 80 Jahre entstanden ist, die lässt sich nicht einfach durch die Worte eines Präsidenten beenden. Ja, also
das ist klar.
Das heißt, also deswegen meine Skepsis erstmal. Mhm. Und da muss man auch gucken, was jetzt mit der Trump-Regierung passiert. Ich meine, auch jetzt in den USA stoßen die Veränderungen, die Trump jetzt versucht einzuleiten, auf sehr viel, da gibt es viele Leute, die Einfluss dadurch verlieren, die etwas dagegen haben. Man muss auch nochmal warten, wie dieser Prozess weitergeht, ob er erfolgreich ist oder nicht. Es könnte auch immer noch umgedreht werden. Darauf hoffen ja sozusagen viele Politiker hier in Deutschland. Das wäre natürlich sehr schön, wenn Stuttgart und Rammstein und diese Stützpunkte geschlossen werden würden. Das würde mich mit großer Hoffnung und Freude erfüllen. Ich meine, ich verstehe auch sozusagen die transatlantische Klasse nicht, dass sie unbedingt möchte, dass die Europäische Union und Deutschland in einem ewigen Abhängigkeitsverhältnis zu den USA stehen. Eigentlich müsste doch auch ein...
Das ist doch unsere Schutzmacht, Herr Ritt. Ja.
Eigentlich müsste doch
Wer
auch...
Wer soll denn unsere Sicherheit hier in Europa gewährleisten, wenn nicht die Amerikaner?
Ja, also erstmal hat Europa, in der Europäischen Union leben 450 Millionen Menschen. Ja, wir haben eine industrielle Basis. Wir können natürlich eine Verteidigungsarmee selbst aufbauen. Ja, und dann ist natürlich, Kriege werden nicht jetzt nur dadurch verhindert, dass man rüstet und Feindbilder produziert. Sie werden auch durch Diplomatie unmöglich gemacht in gewisser Weise. Und wenn wir wieder zurückfinden könnten zu der Politik von Egon Bahr und Willy Brandt, dann gibt es zumindest aus dem Osten keine Bedrohung. Es gibt das Projekt der neuen Seidenstraße von China. Wenn es ökonomische Verflechtungen gäbe mit Russland, mit China, mit Indien, das sind ja überhaupt die Wachstumsregionen der Zukunft, da könnte auch enormer Wohlstand für Europa generiert werden. Und wenn dann sozusagen Handelsbeziehungen an die Stelle von Konfrontation treten, dann kann man sich auch die Rüstung sparen, dann braucht Europa auch keinen Atomschirm. Wie ich schon sagte, in der multipolaren Welt gewinnt der auf Kooperation und Dialog und Diplomatie setzt. Und das müsste eben dann Europa auch lernen. Und
jetzt vielleicht noch zum Abschluss, bevor wir jetzt gleich auch auf Ihr Buch zu sprechen kommen, Herr Ritz, was ist denn Ihrer Ansicht nach das geopolitische Kalkül der Annäherung der USA wieder an Russland? Es gibt jetzt ja auch Verlautbarungen von der Trump-Administration, die sagen, es ist auch wieder möglich, dass US-Firmen in Russland ihr Geschäft wieder aufnehmen. Wir wissen ja, nach der Zeitenwende haben die meisten großen US-Firmen ihre Türen geschlossen in den USA, ihre Pforten geschlossen. Und jetzt kommt unter Trump da wieder eine Annäherung zwischen der beiden Länder, ist klar erkennbar. Putin sagt ganz offen, er begrüßt diese neue Gangart der neuen Administration in Washington. Aber dennoch sollte man ja immer im Hinterkopf behalten, dass diese Annäherung und diese Freundschaften immer mit einem gewissen Kalkül und gegenseitiger Abhängigkeit verbunden ist. Also Sie sagen jetzt eben, um da mal ein Stück weit auf Ihre Interpretation einzugehen. Die USA haben einfach verstanden, in der multipolaren Welt muss man Erfolg haben, die müssen wir, die USA, anführen. Und wenn wir das wollen, dann brauchen wir eben ein Stück weit auch gute Beziehungen zu Russland. Wäre das jetzt Ihre Interpretation?
Ja.
Oder das ist jetzt eine andere Interpretation, die ich kürzlich gelesen habe, dass eben im Zuge dieser Zeitenwende, Ausbruch des Ukraine-Krieges, die Beziehungen zwischen Russland und China, wir haben es alle mitbekommen, auf einmal historisch so gut sind wie noch nie.
Ja.
Und dieser Bär, der dort gerade entsteht, also mit einer großen Kooperation der beiden Länder, für die USA eine enorme Bedrohung darstellt, in jeglicher Hinsicht. Und dass das auch der Hintergrund der Annäherung ist. Wie stehen Sie denn zu dieser Interpretation?
Ja, das ist natürlich auch richtig. Es sind auch mal mehrere Sachen gleichzeitig wahr. Natürlich träumt vielleicht auch Trump oder einige Leute in seinem Kabinett träumen davon, dass man dieses Bündnis zwischen Russland und China wieder auflösen könnte, indem man Russland umarmt. Das wird aber nicht möglich sein, weil Russland und China haben einfach eine sehr lange gemeinsame Grenze, sind gegenseitig voneinander abhängig. Sie werden verbunden bleiben. Das schließt aber nicht aus, dass es trotzdem eine eine Annäherung in einzelnen Punkten gegenüber den USA geben wird. Für die USA, das muss man sich klar machen, die USA hat in den letzten 80 Jahren Europa in einen abhängigen Diener seiner geopolitischen Interessen verwandelt. Das heißt, die Europäer können heute nicht mehr wie noch zu Zeiten Willy Brandt oder Helmut Schmidt über ihre eigenen Interessen nachdenken. Sie haben das verlernt. Sie haben auch gar nicht mehr die Institutionen, die das tun könnten. Dieser abhängige geopolitische Brückenkopf, den Europa für die Amerikaner darstellte, war im Kalten Krieg sehr sinnvoll. Der war auch in der unipolaren Welt sehr sinnvoll. Aber jetzt in der multipolaren Welt ist dieser abhängige, selbst nicht mehr reflexionsfähige, selbst nicht mehr verteidigungsfähige Brückenkopf zu einem Ballast für die Amerikaner geworden. Er kostet sie nur noch Geld. Und nun wollen sie sozusagen Europa loswerden oder sagt, steht endlich auf eigenen Beinen, kümmert euch um euch selbst. Sicherlich haben sie immer, auch die Trump-Administration hat immer noch Interessen in Europa. Also wenn Trump sagt, irgendwie die deutschen Autokonzerne können auch amerikanische Konzerne werden, dann ist da durchaus das Interesse wahrnehmbar, sozusagen Wohlstand aus Europa zu extrahieren und in die USA zu überführen. Solche Interessen werden sie weiterhin haben. Sie wollen nicht mehr diesen Ballast, die NATO fängt an, ein Ballast für die USA zu sein und es könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, dass sie auflösen wollen oder sich aus Europa zurückziehen, muss man noch abwarten.
Mhm. Halten Sie das tatsächlich für möglich, die Auflösung der NATO im Zuge der größten militärischen Bedrohung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs?
Man muss sich klar machen, dass Russland im Moment für die USA der attraktivere Partner ist, weil Russland ist selbstständig. Russland kann die Welt interpretieren. Russland hat ein selbstständiges Militär, Russland hat eine eigene Rohstoffbasis, Russland versteht die Gesetze der Geschichte, die sich jetzt vollziehen. Das heißt, eine auf sich selbst konzentrierte USA würde quasi in Russland einen bewussten Dialogpartner finden, mit dem man ernsthaft wie ein Erwachsener reden kann, während die Europäer von ideologisierten Einflussagenten der Biden-Administration oder der zurückliegenden amerikanischen Administration angeführt werden, die jegliches analytisches Verständnis für die Wirklichkeit vermissen lassen, die nur in ideologischen Feindbildern denken oder in Versatzstücken postmoderner Ideologie von Gender Studies bis Klimawandel. Und für die Trump-Administration, die versucht, Realismus in die amerikanische Politik zurückzuholen, sich in der multipolaren Welt neu zu positionieren, sind diese Ideologen aus Europa ein Ballast. Hinzu kommt, dass die Europäische Union ja auch gegen die Trump-Administration tätig geworden ist. Also man hat ja kein Hehl daraus gemacht, wen man in den USA unterstützt. Und als Biden in seinen letzten Wochen die Ukraine- und Russland-Politik Trump-proof machen wollte, also gegen sozusagen die Trump-Administration und ihre Politik absichern wollte, da haben die Europäer geholfen. Das heißt also, von daher kann jetzt die neue amerikanische Regierung auch sagen, ja, diese Leute, die da jetzt in Europa regieren, die sind eigentlich gegen uns eingestellt, die haben versucht, uns zu stören in unserer Politik. Während die Russen sind ehrlich, die verstehen die Welt, die können sich selbst in der Welt geistig orientieren, die sind selbstständig. Eigentlich, wenn wir mit Russland zum Beispiel in der Iran-Frage zusammenarbeiten, da können wir viel mehr erreichen, als wenn wir mit diesen ideologisierten Europäern arbeiten, die die Welt nicht verstehen.
Sicher, wird noch interessant werden. Dennoch sehe ich auch einige Konfliktherde zwischen Russland und den USA, beispielsweise wenn es um Grönland geht. Da wird Russland sicherlich auch noch ein Wörtchen mitzusprechen haben. Wird man sehen, ob Grönland tatsächlich sich den USA anschließen wird. Darüber wird sich spekulieren lassen. Oder aber auch, wenn es um die Feindschaft gegenüber China geht. Auch das ist ein potenzieller Konflikt, den Russland aufgrund dieser enormen wirtschaftlichen und diplomatischen Verstrickungen nicht einfach so tatenlos zusehen wird, wenn es da vor allen Dingen auch um die Taiwan-Frage gehen könnte unter Trump nochmal. Also es gibt auch einige Konflikte, die den beiden Ländern noch bevorstehen.
Ja, aber ich glaube, man muss auch ein klares Bild davon haben, wie stark die USA militärisch abgestiegen sind. Das heißt, nehmen wir mal an, es käme jetzt in Taiwan zu einem Konflikt.
Zu einem militärischen offenen Konflikt.
Ja, die ganze Flugzeugträgerflotte der USA sind Dinosaurier. Das heißt, die modernen Antischiffsraketen können diese Gefährte ausschalten. Sie stellen sozusagen für eine hochentwickelte Militärmacht wie China und Russland keine Bedrohung mehr dar. Der Pazifik ist, glaube ich, 6000 Kilometer lang. Sozusagen, das ist ein logistischer Albtraum, irgendwie Taiwan zu unterstützen, wenn da ein Krieg mit dem Festland China entsteht. Hinzu kommt, dass die chinesische Flotte jetzt schon genauso groß ist wie die amerikanische, nur mit dem Unterschied, dass die Chinesen irgendwie das zigfache an Schiffsbaukapazitäten haben als die USA selbst. Mhm. Das heißt, wenn beide Seiten irgendwie die Hälfte ihrer Flotte verlieren, kann China die im 0,6 nachbauen, die USA nicht. Das heißt also, die USA sind in ihrem jetzigen Stand, dazu kommen die ganzen Defizite, die Korruption, die sich im Pentagon eingeschlichen hat, weil man sozusagen so enorme Geldsummen dort investiert hat, ist auch ein riesiger Korruptionssumpf entstanden. Dann die ganze Woke-Agenda hat auch die Wehrfähigkeit des amerikanischen Militärs reduziert und so weiter.
Das heißt, versucht Trump ja gerade rückgängig zu machen. Ja,
aber das lässt sich nicht in wenigen Jahren rückgängig machen. Das heißt, die USA sind nicht mehr in der Lage, wie 1991 einen Golfkrieg zu führen mit Hunderttausenden von Soldaten. Sie können auch in der Ukraine nichts tun, weil sie auf den Drohnenkrieg nicht so eingestellt sind wie jetzt die Russen. Die russischen Waffensysteme haben sich in vielen Bereichen als besser erwiesen, weil die amerikanischen Waffensysteme wurden für einen militärisch-industriellen Komplex gebaut, der kapitalistisch funktioniert. Das heißt, man hat die Waffen so gebaut, dass sie oft gewartet werden müssen, weil man dort mehr Geld verdient bei der Wartung. Das macht diese Waffen aber unbrauchbar für einen Krieg. Das heißt, die USA schwenken auch jetzt um auf die multipolare Welt, weil es ihnen an den militärischen Kapazitäten fehlt für die Durchsetzung der unipolaren Welt. Die USA sind nicht in der Lage, jetzt wirklich in einen neuen Kalten Krieg weder mit Russland noch mit China einzutreten. Und China wächst nach wie vor mit großer Geschwindigkeit. Die Kooperation der BRICS-Staaten wächst auch weiter. Es geht jetzt eigentlich sozusagen darum, wie kann man mit den BRICS-Staaten über die Ablösung des Dollars als Weltwährung verhandeln. Der Dollar wird früher oder später als Weltwährung abgewickelt werden. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit.
Donald Trump hatte schon angekündigt, dass er das nicht anerkennen wird. Er hat gedroht, dass wenn die BRICS-Staaten eine eigene Währung etablieren, es auf diese Staaten Strafzölle von bis zu 100% geben wird. Er hält an dem US-Dollar noch bis zuletzt als Weltleitwährung fest. Aktuell noch.
Ja, es ist natürlich so, dass im 21. Jahrhundert kann es kein singuläres Land geben, das für die Welt die Währung stellt. Das ist sozusagen eine rückständige Position, die aus dem 20. Jahrhundert kommt, wird sozusagen im 21. Jahrhundert zur Disposition gestellt. Nochmal, die Frage ist nur die Geschwindigkeit, in der das geschieht. Die BRICS-Staaten haben selbst gesagt, sie wollen jetzt die USA nicht in die Ecke drängen. Sie wollen auch eine gesichtswahrende Lösung für die USA haben. Möglicherweise wird man sagen, ja, wie viel Jahre braucht ihr, um eure Industrie umzustellen, um euch wieder zu reindustrialisieren. Diese Jahre geben wir euch, wenn ihr im Gegenzug auf das unipolare Weltprojekt verzichtet und wir eine Weltordnung etablieren, wo Einflusszonen auch festgelegt sind, wo die Prinzipien des Westfälischen Friedens und auch der UN-Charta wieder sozusagen Geltung erlangen.
Herr Ritz, dann lassen wir das zunächst mal so stehen und kommen auch noch über die zentralen Aussagen in Ihrem Buch zu sprechen, das jetzt in zweiter Auflage im Dezember letzten Jahres noch erschienen ist.
Die dritte Auflage ist gerade unterwegs.
Sie schreiben dort im hinteren Teil des Buches, sagen Sie, dass wer die Welt beherrschen will, der muss den Code der europäischen Kultur umschreiben.
Jetzt zitieren Sie mich etwas einseitig.
Die Frage ist ja auch noch nicht fertig hier auf dem Tisch. Sie sagen, es geht in diesem Konflikt in der Ukraine um die Deutung der europäischen Kultur. Können Sie das ausführen und vielleicht auch nochmal, um dieses Zitat ein wenig besser zu verstehen, auch für unsere Zuhörer?
Naja.
Was meinen Sie denn mit dem Code der europäischen Kultur?
Das Buch ist fast 300 Seiten dick und ich arbeite mich sozusagen, was Sie jetzt zitiert haben, ist vom Ende und ich arbeite mich durch sehr viel Material durch, um am Ende diesen Satz schreiben zu können. Wenn man jetzt aber diesen Satz herausreißt aus dem Kontext, dann erscheint er irgendwie radikal und unverständlich. Und ich habe sozusagen vorher auf über 100 Seiten dargelegt, dass der Kalte Krieg eine kulturelle Dimension hatte und dass daraus bestimmte Institutionen erwachsen sind mit bestimmten Denkweisen und dass auch der Gegensatz, der ideologische Gegensatz im Kalten Krieg zwischen sozusagen zwei Weltbereichen, der eine Bereich war durch Beamtenherrschaft geprägt, das war sozusagen der Bereich von der Sowjetunion kontrolliert, das war jetzt nicht demokratischer Sozialismus, war Sozialismus, aber nicht demokratisch. Und letztlich waren es Beamte, die dort sozusagen die Volkswirtschaft geführt haben und die nicht Oligarchen waren. Die hatten zwar ein paar Privilegien, aber die sind nicht vergleichbar mit den Privilegien, die Oligarchen zu eigen ist. Und auf der anderen Seite der Welt gab es eben ein kapitalistisches System, das zwar während des Kalten Krieges noch begrenzt, noch etwas reguliert, aber nach dem Kalten Krieg im Zuge des Sieges des Neoliberalismus zunehmend unreguliert, eine fantastische Vermögenskonzentration hervorgerufen hat, die größer ist als die vor der Französischen Revolution. Das heißt, wir haben es heute sozusagen mit Vermögenskonzentrationen zu tun, die einfach ganz unfassbar sind. Und jetzt ist halt die Frage, hat das Bestand oder nicht? Und da ist tatsächlich die europäische Kultur in ihrer Verfasstheit, wie sie sich über die vielen Jahrhunderte aufgebaut hat, eine Art Hindernis, weil es Gerechtigkeitsvorstellungen gibt, die tief in die europäische Kultur eingesenkt sind, vermittelt über das Christentum und auch die politische Kultur Europas, die nach der Französischen Revolution entstanden ist, die von einer Verweltlichung des Christentums geprägt war. Das heißt, die christliche Grundbotschaft wurde übertragen auf andere Bereiche. Das heißt sozusagen zum Beispiel aus der Gleichheit vor Gott, alle Seelen vor Gott sind gleich. Daraus wurde die Gleichheit vor dem Recht. Man kann teilweise in vielen Grundannahmen, die europäische Kultur prägen, als unbefangener Bürger kann man da das christliche Element gar nicht mehr erkennen. Das sieht alles so vernünftig aus, ausgedrückt in ökonomischen Begriffen, rechtlichen Begriffen, philosophischen Begriffen. Aber tatsächlich ist die gesamte moderne Welt, wie sie aus der Französischen Revolution hervorgegangen ist, steht auf dem säkularisierten, verweltlichten Christentum. Und das Christentum ist davon geprägt, dass, wie ich eben schon sagte, alle Seelen vor Gott gleich sind. Da sind tiefsitzende Gerechtigkeitsvorstellungen drin kodiert. Ich könnte das jetzt minutenlang weiter ausführen. Man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass Jesus Christus als Sohn Gottes nicht als Adeliger auf die Welt gekommen ist, nicht als Prinz, nicht als Angehöriger einer höheren Klasse, sondern sozusagen eher als Bettelmönch, als jemand, der zur Unterschicht gehört, der besitzlos lebte. Und wenn das Gottes Sohn ist, dann ist sozusagen darin die Logik einer Umkehr drin manifestiert. Das heißt, wenn sozusagen Gott sagt, dieser Unterste der Untersten, der den Sklaventod am Kreuz gestorben ist, das ist mein Sohn, dann ist die ganze herrschende Klasse der römischen Antike damit gerichtet. Und das war auch die revolutionäre Grundbotschaft des frühen Christentums, weswegen das Christentum 200 Jahre im Verborgenen wirken musste, ehe es sich nach und nach sozusagen zu einer dominanten Religion wurde, die irgendwann auch staatlich abgesegnet war. Aber das war ein langer Prozess und diese Grundkodierung des Christentums als eine Religion, die von unten gekommen ist, die nicht von herrschenden Klassen eingesetzt worden ist, hat dann auch die europäische Neuzeit geprägt, in dem Sinne, dass wir die europäische Neuzeit vom Deutschen Bauernkrieg bis zum Spanischen Bürgerkrieg ist von Revolutionen geprägt, die ebenfalls immer diese Logik der Umkehrung neu versucht haben zu aktualisieren. Also die wahre Ordnung ist nicht die weltliche Ordnung. Sozusagen die natürliche Rangordnung des Lebens für den Reichen und den Armen, die muss sozusagen in Frage gestellt werden. Das ist eine Grundvorstellung der europäischen Kultur. Das heißt, wenn die europäische Kultur intakt bleibt und sich so weiterentwickelt, wie sie sich die letzten Jahrhunderte weiterentwickelt hat, würde diese oligarchische Machtkonzentration, die im Kalten Krieg und noch verstärkt nach dem Kalten Krieg entstanden ist, herausgefordert werden. Wenn man jetzt aber sozusagen jemand ist, der davon profitiert, von der derzeitigen Vermögensverteilung, der auch verbunden ist mit solchen Strukturen wie BlackRock oder den Monopolen der digitalen Konzerne. Und man möchte das sicherstellen, dann müsste man tatsächlich die europäische Kultur, dieses Element der europäischen Kultur, das ich gerade genannt habe, umschreiben, verändern. Aber wie gesagt, Sie haben das jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Es ist halt so, dass ich in diesem Buch lange über diesen kulturellen Kalten Krieg spreche und mich dann am Ende sozusagen zu diesen Aussagen hinarbeite und daraus auch versuche abzuleiten, warum der Kalte Krieg nach dem Ende des Kalten Krieges weiterging. Warum ist Russland ein Feind für den Westen geblieben, obwohl doch die Kooperation mit Russland viel sinnvoller gewesen wäre von einer rein machtpolitischen Perspektive betrachtet. Also zum Beispiel der Aufstieg Chinas und Indiens bereitet jetzt den USA enorme Probleme. Mhm. Aber wenn sie Russland nach dem Mauerfall als Verbündeten gewonnen hätten, was ja möglich gewesen wäre, leicht möglich gewesen wäre, man hätte eigentlich Russland nur umarmen müssen dafür und die USA wären trotzdem der Chef geblieben in einer solchen Konstruktion, dann wäre jetzt ja der Aufstieg Indiens, Chinas, der südlichen Hemisphäre gar kein Problem für die USA. Das heißt, die Frage ist, warum haben sie diese einfache machtstrategische Möglichkeit abgelehnt und stattdessen die Konfrontation mit Russland eingegangen, die jetzt dazu geführt hat, dass Russland ein Gegenbündnis aufgebaut hat mit den BRICS-Staaten, das jetzt den USA enorme Probleme bereitet? Und da sage ich, diese Antwort findet man eben nur, wenn man sich mit dieser kulturellen Dimension des Kalten Krieges und ihres Fortlebens und ihrer Weiterentwicklung nach dem Kalten Krieg beschäftigt. Die Argumente, die sonst immer angeführt werden, es gibt sozusagen geografische Gründe, warum Russland der Feind ist, Mackinder, das Herzland und so, darauf gehe ich auch ein im dritten Kapitel, aber ich sage, das ist nicht der letzte Grund, weil diese geografischen Vorteile Russlands oder auch den Rohstoffreichtum Russlands, den hätte man ja auch im Bündnis nutzen können. Also die USA hätten ja in einem Bündnis mit Russland und auch die Europäer hätten in einem Bündnis mit Russland ja vom Rohstoffreichtum Russland auch profitieren können oder sie hätten von der geografischen Position Russlands profitieren können. Das heißt, diese Erklärung, die auf Mackinder zurückgehen und die von Zbigniew-Brzezinski erneuert worden sind, diese Denkweise spielt zwar eine Teilrolle, ist aber nicht der letzte Grund. Und den letzten Grund für die derzeitige Konfrontation mit Russland, die findet man eben, wenn man sich mit dem kulturellen Kalten Krieg und seinen Folgen beschäftigt.
Und deswegen hatte ich ja auch schon erwähnt, dass Sie ja Ihre zentrale Aussage des Buches ist ja, dass es in diesem Konflikt in der Ukraine eigentlich im Kern um die Deutung der europäischen Kultur geht. Und Sie befassen sich damit, und das schreiben Sie auch zu Beginn in der Einleitung, mit dem Wesen der Gegnerschaft zwischen dem Westen und Russland. Ihre eingangs zitierte Frage ist, die man schon in der Einleitung liest, warum hasst der Westen Russland zu sehr? Dieser Frage möchten Sie in diesem Buch auf den Grund gehen. Da werden wir jetzt sicherlich in dem Gespräch jetzt hier nicht mehr alle Facetten beleuchten können. Aber wenn Sie doch nochmal ausführen könnten, wie Sie zu dem Schluss kommen, dass es bei diesem geopolitisch anmutenden Konflikt eigentlich um die Deutung der europäischen Kultur geht. Wie kommen Sie zu diesem Schluss, Herr Ritz?
Also erstmal muss man verstehen, dass die europäische Kultur, ich hatte eben eine Facette schon genannt, die europäische Kultur hat etwas geschafft. Sie hat nämlich die Energien, die in der Religion gebunden waren, verweltlicht. Das haben andere Kulturkreise mit anderen Religionen in diesem Ausmaß noch nicht geschafft oder es steht ihnen erst bevor. Und dadurch ist die europäische Kultur zur Weltkultur geworden. Und auch natürlich dadurch, dass Europa Kolonien überall in der Welt im 18., 19. Jahrhundert und davor schon entwickelt hat. Und dieser Status der europäischen Kultur als Weltkultur, wo nicht nur jetzt irgendwie Volkstänze aufgeführt werden und irgendwelche Feste gefeiert werden, sondern eine Kultur, die alles, was in den Religionen versprochen wurde, versucht hat, im weltlichen Medien zu erreichen. Also der Sozialismus ist quasi ein Beispiel dafür oder der Kommunismus. Das ist ja der Versuch gewesen, das Paradies auf Erden, eine gerechte Gesellschaft ohne Arme und den Gegensatz von Arm und Reich, auf der Erde zu errichten. Man hat versucht, quasi diesen Traum vom Paradies, wo die Gleichheit, wo die Konflikte aufgelöst sind, auf die Erde herunterzuholen. Das Gleiche könnte man jetzt auch mit der modernen Medizin beschreiben, dem modernen Recht, die Rolle der Kunst in der modernen Welt in Europa. Also Europa hat da Enormes geleistet. Und das Resultat ist, dass die europäische Kultur Weltkultur geworden ist. Das heißt, auch wenn man heute in Indien ist, wenn man in Südamerika ist, wird in den Kategorien der europäischen Kultur gedacht. Es gibt keine andere Kultur in der Welt, die einen Rahmen anbietet, in dem jetzt zum Beispiel die Zukunft der künstlichen Intelligenz, die Probleme, die mit der Gentechnik verbunden sind, so verhandelt werden können wie in den Begriffen der europäischen Philosophie. Und das heißt, es ist sehr wichtig, wer sozusagen jetzt die Evolution der europäischen Kultur weiter bestimmt. sind das die Amerikaner oder was bis vor kurzem noch die Amerikaner waren, also die Biden-Administration, die ganzen Administrationen davor, die sozusagen eine ganz klare postmoderne Interpretation mit der europäischen Kultur verbunden haben, wo dann versucht wurde, diese Energien, die in der europäischen Kultur aufgespeichert sind, irgendwie mit Gender Studies zu verbinden, mit der Befreiung des Individuums, mit der ich liste jetzt die ganzen Narrative nicht auf, aber das war sozusagen eine spezifische, man hat versucht, einen spezifischen Rahmen zu schaffen, in dem diese Energien der europäischen Kultur weiter verhandelt und wirken können. Oder ist es mehr sozusagen die klassische hergebrachte Interpretation der europäischen Kultur, wie sie derzeit von Russland, tendenziell auch von Ungarn, der Slowakei, einigen osteuropäischen Staaten vertreten wird, die dadurch, dass sie im Kalten Krieg auf der östlichen Seite waren, nicht so fundamental tief amerikanisiert wurden, wie zum Beispiel Westdeutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter, und dadurch noch eher ein traditionelleres Verständnis der europäischen Kultur haben. Und das Problem ist jetzt, der Mensch ist ja so eingestellt, wir glauben dem, was wir sehen. Wir glauben dem, was wir als etabliert erkennen, zumindest am Anfang. Und wenn jetzt wenn Russland seine Souveränität verlieren würde, wenn Russland auch amerikanisiert würde, auch die Gender Studies dort eingeführt werden und all das, was wir hier in Europa heute als postmoderne Auslegung unserer Kultur kennen, wenn das auch in Russland herrschen würde, dann gäbe es keine Vergleichbarkeit mehr. Dann gäbe es nur diese eine Interpretation der europäischen Kultur. Und dann wäre die auch herrschend. Und die könnte dann auch nicht mehr von China oder Indien und Iran herausgefordert werden, weil die leben in einer anderen Kultur. Sie können, wenn man in einer anderen Kultur lebt, dann kann man die Differenzen einer Kultur nicht richtig verstehen. Also uns Europäern fällt es schwer, den Unterschied zwischen China und Japan wirklich benennen zu können. Hm. Den Chinesen fällt das aber sehr leicht oder den Japanern. Und die Chinesen und Inder und Iraner verstehen den Unterschied zwischen den USA und Europa nur sehr schwierig und auch den Unterschied zwischen der Moderne und der Postmoderne können sie nicht wirklich erkennen. Das heißt, diese postmoderne Interpretation der europäischen Kultur kann nur aus Europa selbst herausgefordert, erkannt, kritisiert werden. Und da ist Russland sozusagen das letzte europäische Land mit Souveränität, das dies tun kann.
Und auch ein Brückenbauer in Teilen. Russland durch seine 11 Zeitzonen ist ja zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil quasi ein Bindeglied zwischen Asien und Europa. Ich war letztes Jahr das erste Mal in St. Petersburg, dass das quasi das Tor zum Westen ist, wie es von Puschkin mal bezeichnet worden ist, eine sehr europäische Stadt. Und gleichzeitig, wenn man nach Vladivostok fährt, dann ist man in ein paar Stunden in Pyongyang in Nordkorea. Also dieses Land ist ein Bindeglied, ein Brückenbauer zwischen dem Westen und Asien und hat sich jetzt natürlich im Zuge dieses zuspitzenden Konfliktes eher zu Asien entschieden, obwohl es natürlich die Hand weiterhin ausstreckt. Auch das betont Putin immer wieder. Und dennoch wird diese ausgestreckte Hand vom Westen abgelehnt. Man möchte scheinbar, oder zumindest nicht mehr vom kollektiven Westen, wie Russland ja immer gesagt hat, sondern vielleicht müssen wir auch mal über den kollektiven Westen sprechen, denn dieser löst sich jetzt ja gerade auf im Zuge der Ernennung von Trump. Und sie sagen ja auch selber, dass Europa Opfer einer postmodernen Fehlinterpretation seiner eigenen Kultur geworden ist. Und das ist im Grunde genommen ein kultureller Bruch, den wir hier erlebt haben jetzt im Zuge dieser Entwicklung zwischen Russland und dem Westen und Europa. Sehen Sie das auch so, ja?
Ja, also wie ich sagte, ich beschreibe ja in meinem Buch, dass der kulturelle Kalte Krieg der Kalte Krieg hatte eine kulturelle Dimension, weil es ein Wettstreit zwischen zwei Philosophien gab, die aus Europa kamen, Sozialismus und Liberalismus. Die Frage, welche dieser Philosophien trägt den Sieg davon, und dafür war Kulturarbeit entscheidend, viel entscheidender als die Zahl der Atomraketen oder auch das Wohlstandsniveau. Das hat dazu geführt, dass es im Westen zu einer Militarisierung unserer Kultur gekommen ist, die wir gar nicht so bemerkt haben. Alles sah so liberal aus, so freizügig aus. Wir haben gar nicht verstanden, dass genau das die Militarisierung ist. Und Kultur ist aber nicht dafür da, militarisiert zu werden. Kultur ist das, was uns zum Menschen macht. Wenn man von einem Menschen die Kultur wegnimmt, dann ist er wieder ein Tier. Wenn jetzt aber die Kulturentwicklung nicht mehr sich nach ihren eigenen Gesetzen vollzieht, geleitet von den Lebensinteressen der Menschen und den vorhandenen Überlieferungen, sondern da geopolitisch, mit geopolitischen Zielsetzungen eingegriffen wird, dann verändert sich die Kultur und dann verändert sich dadurch auch das Menschsein. Und wir haben mit diesem Eingriffen in die Kulturentwicklung tatsächlich eine hegemoniale Position im Kalten Krieg errungen. Dass die Russen am Ende selbst alles aufgegeben haben, freiwillig ihre Truppen aus Osteuropa zurückgezogen haben, lag auch daran, dass sie teilweise selbst anfingen, davon überzeugt zu sein, dass der Westen das bessere Modell hat. Und dass sie diese Überzeugung gewonnen haben, lag an der kulturellen Hegemonie, die der Westen im Kalten Krieg erringen konnte.
Und diese kulturelle Hegemonie befindet sich jetzt gegenwärtig im Niedergang.
Diese kulturelle Hegemonie hatte einen Preis. Weil wenn ich jetzt in die Kulturentwicklung eingreife, dann verändere ich die Kulturentwicklung, wie ich schon sagte, dann verändert die Kultur ihr Wesen. Das ist sozusagen wie ein faustischer Pakt mit dem Teufel, den der Westen eingegangen ist. Er muss jetzt den Preis für die Hegemonie im Kalten Krieg entrichten. Und der Preis besteht darin, dass wir jetzt eine zunehmend künstliche Kultur haben, die den Menschen keine Orientierung mehr in ihrer Lebensführung gibt. Und dadurch kommt es zum Zerfall der westlichen Gesellschaften und dadurch verliert jetzt der Westen die Hegemonie wieder, die er vor 30 Jahren dem gleichen Prinzipien errungen hat, was sozusagen in der
Anfang... Der Westen oder Europa? Unter Trump.
Ja, ich unterscheide auch in diesem Buch, deswegen kommen beide Begriffe vor, vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europa. Ich sage, der Westen ist etwas sehr Junges, den gibt es erst seit 80 Jahren, so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte ihn noch vielleicht auf die Anfänge kurz vor dem Ersten Weltkrieg zurückführen. Entente Cordiale, das Bündnis zwischen Frankreich und Großbritannien.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus da lässt.
Der Westen ist etwas sehr Junges und er hat sich in drei Kriegen ausgedehnt. Er sagt zwar, er beruft sich auf das Erbe der bürgerlichen Revolution in England und Frankreich und in den USA und Holland, aber letztlich ist der Westen so groß geworden und schließt ja auch Japan, Taiwan, Australien, Israel, dass diese Selbstbegründung nicht mehr trägt. Der Westen ist sozusagen eigentlich die amerikanische Einflusszone, entstanden durch zufällige Frontverläufe in Kriegen. Und das, was sozusagen uns hier in Westeuropa mit Japan und Taiwan und Südkorea verbindet, ist die gemeinsame Erfahrung westlicher Dominanz, an der wir auch teilhaben können, indem wir dazugehören. Und wenn jetzt die USA aber ihre Dominanz verlieren, dann verliert der Westen auch seine Identität. Und dann bleibt nur das übrig, was hier in der zweiten Hälfte des Titels steht, Europa. Und Europa ist doch eben erheblich älter als der Westen, 2500 Jahre. Europa hat einen solch reichen Schatz an Kultur- und Geistesgeschichte, dass das in keiner Weise vergleichbar ist mit diesen ideologischen Selbstnarrativen des Westens. Das heißt, der Niedergang des Westens wird zur Wiederentdeckung Europas führen müssen. Wir müssen uns wieder daran erinnern, was es heißt, Europäer zu sein. Und Europäer haben eben ein ganz anderes Weltbild als jetzt in diesen 80 Jahren westlicher Dominanz. In diesen 80 Jahren westlicher Dominanz haben wir Weltordnungskonzepte von den USA übernommen. Wir haben zum Beispiel auch angefangen, die Welt in Freund und Feind einzuteilen. Wir haben auch angefangen, uns irgendwie als eine auserwählte, exzeptionellen Bereich der Welt zu begreifen. Aber das ist eigentlich sehr uneuropäisch. Die Europäer sind geprägt durch die Prinzipien des Westfälischen Friedens. Dadurch, dass wir schon früher furchtbare Kriege auf diesem Kontinent hatten, lange vor den beiden Weltkriegen, und dass wir gelernt haben, auf den anderen zu reflektieren, dass wir gelernt haben, dass es mehrere Mächte in der Welt gibt, die in einem Machtgleichgewicht existieren müssen, das ist das europäische Weltordnungskonzept, und daran müssen wir wieder anschließen. Und das verlangt aber eine Wiedererinnerung dessen, was wir eigentlich sind, denn im Moment betrachten sich die Europäer mit amerikanischen Augen. Die Europäer haben heute ein kolonialisiertes Bewusstsein. Sie sind sozusagen so abhängig von den USA geworden, dass wir jetzt auch nicht mehr den Respekt der USA haben. Also die Trump-Administration behandelt die Europäer wie sozusagen eine Haussklave, der lästig geworden ist, die man jetzt irgendwie abstoßen möchte. Und das sind wir auch tatsächlich für die Amerikaner. Wir sind sozusagen auch für sie ökonomisch zu einer Belastung geworden. Und wir haben in der multipolaren Welt für sie keinen Wert mehr. Und deswegen geht es jetzt darum, uns irgendwie meistbietend zu verkaufen. Und das Einzige, wie die Europäer darauf reagieren können, ist, dass wir selbst anfangen müssen, darüber nachzudenken, welche Position wollen wir in der multipolaren Welt haben. Das kann nur mit Selbstständigkeit, mit Souveränität verkoppelt sein. Kann diese Souveränität mit der EU verbunden sein oder funktioniert das nicht, weil die EU ist genauso künstlich aufgebaut wie der gesamte Westen, wird möglicherweise auch zerfallen. Dann müsste es Souveränität in den Nationalstaaten sein. Die müssen aber irgendwie auch verbunden sein, weil wir wollen nicht in die nationale Konkurrenz zurückfallen, die wir vor den beiden Weltkriegen hatten. Also da sind viele Fragen mit verbunden und über die muss nachgedacht werden. Und die gegenwärtigen politischen Eliten sind von ihrer Ausbildung her, von ihrer Weltsicht her nicht in der Lage, darüber nachzudenken. Deswegen wird es natürlich auch darauf hinauslaufen, dass da irgendwie auch politische Wechsel eingeleitet werden müssen.
Ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, den Sie jetzt gerade gesagt haben, ist: Der Niedergang des Westens wird zur Wiederentdeckung Europas führen. Ich denke, das ist ein schönes abschließendes Zitat für dieses Gespräch, Herr Ritz. Das waren sehr spannende, erkenntnisreiche Momente, die wir hier heute durchschritten haben in diesem Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen nun alles Gute und vielleicht zum Abschluss auch an unsere Zuschauer, das Buch von Herr Ritz, nun bald in dritter Auflage verfügbar. Haben Sie vielen Dank, Herr Ritz, für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Witzleben, für diese Einladung.
Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche auch Ihnen nun alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.